Viel sage ich deshalb, weil wir sind ja nur zu acht in der Gemeinde in Comau, wo ich bin. Wir sind ein ganz kleines Häuflein und daher fügt hinzu, aber es ist halt so ein Anfang, ein zartes Pflänzchen. Oh, da kommt das Wasser, das ist gut. Ein zartes Pflänzchen und hier sieht man dann schon, was, wie es ausschauen kann, wenn der Herr mehrere Jahre wirkt. Und ich habe mich gefreut über jeden Beitrag, jedes Zeugnis, wo man auch sieht, wie viele unter euch sich danach sehnen, mit dem Herrn zu leben, im Wahrnehmen, im Alltag, getröstet werden, gestärkt werden oder auch die Anliegen des Herrn in ihr Gebetsleben hineinnehmen. Ja, 1987 habe ich das Evangelium gehört und bin gläubig geworden und getauft worden. 1987 habe ich das Evangelium gehört. Welches Evangelium? Das Evangelium, von dem auch heute hauptsächlich gesungen worden ist. Das Evangelium von der Sündenvergebung. Das kann man natürlich sagen, das ist gut. Christus ist am Kreuz gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das, dass wir nicht mehr verloren gehen? Wie wichtig ist es, dass wir einen Platz bei Gott in der Ewigkeit haben? Ganz entscheidend. Wie wichtig ist es, dass wir von der Gnade Gottes wissen, von der Liebe Gottes. Aber war es das Evangelium, das der Herr Jesus und seine Apostel gepredigt haben? Oder ist es nur ein Ausschnitt des Evangeliums, das sie gepredigt haben? Wir kennen dieses selektive Zuhören, oder? Die Kinder sind halt so herum und sind ein bisschen unruhig. Und dann heißt, wenn du dich jetzt ein bisschen benimmst, dann bringt dir der Papa auch eine Schokolade mit vom Edeka zum Beispiel. Ja? Und das kann man als Kind so denken, der Papa bringt mir Schokolade mit, der Papa bringt mir Schokolade mit. Und man freut sich nur auf die Schokolade, vergisst aber weiterhin darauf, sich zu benehmen. Das heißt, die Bedingung für die Schokolade löst man nicht ein. Und so denke ich, manchmal geht es auch mit dem Evangelium. Wir freuen uns über die Sündenvergebung, aber was hängt da alles noch mit dazu? Und wo hat die Taufe in der Verkündigung des Evangeliums ihren Platz? Wir haben so viel von der Taufe geredet diese Tage und ich bin in einer taufgesinnten mennonitischen Gemeinde zum Glauben gekommen, die noch relativ okay war damals, relativ konservativ. Und die Taufe kam dann schon relativ bald, noch im selben Jahr. Aber in der Verkündigung hatte sie keinen Platz. Und ihr kennt es vielleicht auch. Man kommt zum Glauben, man freut sich über die Sündenvergebung. Und ein paar Jahre später wird dann irgendwo mal das Thema Taufe aktuell. Warum so spät? Warum Jahre später? Wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, dass die Taufe offenbar Teil der Verkündigung war. Und es beginnt schon mit dem Auftrag, den der Herr Jesus der Gemeinde oder den Aposteln gegeben hat. Ich sage deshalb auch der Gemeinde den Missionsauftrag, weil die Apostel ja nicht bis zu den Enden der Erde gekommen sind. Sprich, der Auftrag, den der Herr den Aposteln gegeben hat, zur Mission, ist ja an uns weitergegangen durch die Generationen. Und heute sind wir in einer Situation, wo es wirklich fast auf der ganzen Welt verfügbar ist, das Evangelium. Das ist ja schön. Es bedeutet aber auch, dass der Herr bald wiederkommt, wenn die Vollzahl der Nationen eingeht. Aber schauen wir mal nicht in die Zukunft, in die nahe Zukunft oder mittlere, auf die wir uns so freuen, wenn der Herr wiederkommt, sondern einmal auf diesen Auftrag, den er uns gegeben hat. Nein, abgeschlossen ist er doch noch nicht. Ihr habt eine Familie in Papua-Neuguinea. Ich glaube nicht, dass sie dorthin gefahren ist, weil es dort eh schon so viele Christen und bessere Gemeinden gibt als hier oder was auch immer, sondern sie sind als Missionare dort. Es gibt noch immer viel zu tun. Und dieser Auftrag lautet wie folgt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also Matthäus 28, 18 bis 20, das gilt bis heute. Das Ende der Weltzeit ist noch nicht eingetroffen. Und er sprach, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aus Markus 16. Das ist der Auftrag ein bisschen kürzer zusammengefasst. Da muss man eigentlich auch schon wissen, was ist das Evangelium. Ja, verkündet das Evangelium. In Matthäus 28, macht zu meinen Jüngern, macht zu Schülern. Das sind zwei Aspekte. In Lukas 24 lesen wir, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Da haben wir die Vergebung der Sünden und die Umkehr. Soll verkündigt werden, ist entscheidender und wichtiger Teil des Evangeliums. Aber eben auch wichtig, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das fangen wir damit an, dass Christus alle Macht gegeben ist. Oder Johannes 20, 30 bis 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also die schöne Verheißung ewigen Lebens. Und es ist aufgeschrieben. Also wir haben in der Verkündigung sehr wohl das Wort Gottes zu gebrauchen, in seiner ganzen Fülle. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament können wir alles zu Rate ziehen, wenn wir die Botschaft bringen. Wenn Paulus in die Synagogen gegangen ist, hat er aus dem Alten Testament bewiesen, dass der Herr Jesus der Messias ist und dass dieser leiden musste und am dritten Tag auferstehen. Steht alles im Alten Testament, man muss nur nachschauen. Das ist Jahrhunderte voraus vorgesagt und ist eingetroffen. Und das hat Bedeutung. Wenn sich das jetzt erfüllt hat, dann ändert das sehr viel. Wir kennen diese Stellen, sie sind ja jetzt für uns nichts Neues. Und wir sollen eben lernen, alles zu tun, was der Herr Jesus befohlen hat. Dazu gehört auch dieser Missionsbefehl. Darum ist es eben wichtig, wie machen wir das? Was verkündigen wir? Was sollen wir sagen? Was ist der Inhalt und die Darlegung? Und wie nimmt man es an? Wie nehme ich das an? Was nützt es, wenn ich euch die Mona Lisa vor Augen male, mit einem breiten Pinsel und tollen leuchtenden Farben auf einer richtig guten Leinwand, und die hat so ein feines Lächeln, die Mona Lisa. Und ihr sagt, boah, die ist so süß. Und vielleicht der eine oder andere Bruder sagt, boah, in die verliebe ich mich jetzt. Was muss ich tun, damit ich die heiraten kann? Dazu führt es ja. Ha? Ich male die Mona Lisa und dann verliebt sich jemand und will sie heiraten. Und wenn ich euch Christus vor Augen male, als den Sohn Gottes, der für uns gestorben und auferstanden ist, dann sollte es zumindest bei dem einen oder anderen den Wunsch wecken, das will ich haben, ich will diese Sündenvergebung, ich will mit diesem Herrn leben, ich will ihn lieben. So wie der André gesagt hat, sich neu in Christus verlieben, ich will das, ja, aber wie mache ich das? Wie komme ich da ran, wie komme ich an ihn ran? Das sind also die spannenden Fragen. Es gibt die Darlegung des Evangeliums, die Vorstellung, die Präsentation und dann die große Frage, wie kriege ich das, was mir da gezeigt wird? Das eine ist die Verkündigung, das andere ist dann die Heilsannahme. Verkündigt wird, haben wir schon in den Stellen ein paar Punkte. Wir bekennen uns zur allesumfassenden Macht des Herrn Jesus Christus. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich sage euch, das ist mir so nicht gesagt worden. Das war nicht so Thema, gell? Fokus war meine Sünde und die Vergebung. Aber hey, das soll ich etwas sagen, der hat alle Macht. Christus hat sich nämlich nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung zur Rechten Gottes gesetzt. Zur Rechten Gottes gesetzt, damit hat er den Psalm 110 erfüllt. Und wenn wir an die Psalmen denken, dann denken wir an den Psalm vom guten Hirten, Psalm 23, den können wir rauf und runter. Wer aber von euch kann den Psalm 110 auswendig? Der ist nämlich mehr als 20 Mal im Neuen Testament zitiert. Ist eigentlich viel wichtiger als der Psalm vom guten Hirten, wenn man das so sagen darf. Viel präsenter, viel dominanter im Neuen Testament. Christus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, alle Macht ist ihm gegeben. Er ist der, von Gott gesalbte und eingesetzte König. Und aufgrund dieser Tatsache, dass Christus die Herrschaft angetreten hat, ist sämtliche Herrschaft und Macht in dieser Weltzeit relativiert. Relativiert. Die Grundlage dafür, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als Menschen, ist, dass Gott tatsächlich alle Macht hat. Dass Christus der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Und weil das so ist, seit seiner Erhöhung, seit seiner Thronbesteigung, wenn man so sagen will, wird der Welt ein Ultimatum gestellt. Dieses Ultimatum ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr sehr, sehr viel vom Reich Gottes lesen, aber ihr werdet das Wort Gnade relativ selten finden. Also im Wort des Herrn, im Mund des Herrn Jesus habe ich das Wort Gnade nicht gefunden. Ich habe es auch in der Apostelgeschichte, bei den Predigten der Apostel nicht gefunden. Da kommt es einmal vor vielleicht. Ja? Aber wenn die Apostel das Evangelium predigen, es ganz konkret zu Ungläubigen in der Synagoge, auf der Straße, am Areopag, Paulus kann das Evangelium predigen, ohne das Wort Gnade zu verwenden. Paulus konnte auch das Evangelium predigen, ohne es einzuleiten mit Gott liebt dich. Er tut es, ja, das tut er. Aber das ist nicht der Köder. Das ist nicht das, was man als erstes präsentiert. Wann hat Gott dem Volk Israel gesagt, dass er es liebt? Vor oder nach dem Auszug aus Ägypten? Nach dem Auszug aus Ägypten. Erst nachher. Erst nachdem sie gesehen haben und erlebt haben, wie Gott sie liebt. Erst nachdem sie das Heilshandeln Gottes erfahren und ergriffen haben, waren sie in der Lage zu verstehen, warum Gott es tut. Da bekommt diese Liebe einen anderen Sinn, eine andere Tiefe. Wenn wir in der Welt von der Liebe reden, dann reden wir von Erotik, von Freundschaft, von es fühlt sich gut an oder sonst etwas. Ja? Wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann reden wir nicht von einem kuscheligen Gott, sondern vom Blut, vom Kreuz, von einer Hingabe des Lebens für uns. Und dann hat sich Christus zur Rechten Gottes gesetzt, als König. Und ein Machtwechsel kosmischen Ausmaßes hat stattgefunden. Nichts ist mehr wie früher. Ein Herrschaftswechsel. Ich sage immer wieder, es ist völlig egal, wer Kanzler ist. Jesus ist König. Wir sind alle ein bisschen politikverdrossen. Ihr habt den Olaf Scholz, wir haben den Karl Nehammer. Unser Karl Nehammer ist wenigstens ehrlich. Der hat gesagt, wenn wir so weitermachen, dann braucht sie entweder Alkohol oder Psychopharmaka. Es ist ehrlich, ja. Das bedeutet, er hat eigentlich fertig, er hat Bankrott erklärt. Im Prinzip war das ein Hilferuf unseres Kanzlers, wer holt mich hier raus. Ja? Aber wir haben einen König, für den man sich nicht schämen muss. Ein König, der deshalb kompetent ist, weil er wirklich alles erschaffen hat. Er kennt sich aus. Der König, unser König, macht sich keine Sorgen wegen einem Klimawandel. Der weiß, wie das geht. Unser König macht sich keine Sorge wegen Überbevölkerung. Der kennt von Anfang an das Ende. Unser König ist Herr des Himmels und der Erde. Wir brauchen nicht herumzittern wegen ein paar Grad rauf oder runter, wegen ein paar Stürme. Vielleicht sind das alles Gerichte Gottes. Vielleicht sind das alles Vorbereitungen Gottes, Hinweise und Fingerzeige, wie er uns aufmerksam macht und bewusst machen will. Na, ihr Menschlein, habt ihr jetzt ein bisschen Angst vor der Sonne? Ist euch ein bisschen warm geworden? Na, ihr Menschlein, habt ihr ein bisschen Angst vor dem Wind und vor dem Regen, vom Gewitter? Wisst ihr was, ihr Menschlein? Die Angst habt ihr, weil ihr nicht bei mir seid. Wärt ihr bei mir, würdet ihr mir vertrauen. Wärt ihr bei mir, würdet ihr wissen, der den Regen schickt, kann ihn auch wieder beenden. Der den Sturm schickt, kann ihn auch wieder stillen. Der Himmel und Erde gemacht hat, wird sie auch bewahren zu seinem Zweck und Ziel, bis er alles neu machen wird. Christus ist König. Gibt es etwas Besseres? Aber mit dieser Königsbotschaft, und das ist die Weiterführung dessen, was am Kreuz passiert ist. Wir dürfen nicht am Kreuz am Karfreitag bei seinem Blut stehen bleiben, auch nicht bei der Auferstehung. Wir müssen die Erhöhung dazu nehmen zur Rechten Gottes und dann seine Wiederkunft zur Wiederherstellung aller Dinge. Also, er ist König. Es hat sich massiv und fundamental etwas im gesamten Kosmos geändert. Das Evangelium ist nichts anderes als ein Ultimatum an die Schöpfung, besonders an uns Menschen, die von ihm abgefallen sind. Ein Ultimatum, und zwar Unterwerfung oder Vernichtung. Unterwerfung oder Vernichtung. Seid ihr mit mir oder gegen mich? Wollt ihr, dass ich euer König bin, oder wollt ihr es nicht? Und wir kennen die Stelle im Lukas-Evangelium, wo der Kaufmann oder ein Mann ein Königreich erworben hat, Lukas 19 ist es, wo dann außer Landes geht und sein Volk eine Gesandtschaft hinter ihm her schickt mit der Botschaft, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Wurscht, was die wollen, er ist es. Und er kommt wieder und er hat dann die in dem Gleichnis, die diese Gesandtschaft geschickt haben, wir wollen dich nicht als König, bei seiner Wiederkunft hinrichten lassen. Was glaubt's denn? Könnt ihr euch aussuchen, wer euer König ist? Das Reich Gottes ist keine Demokratie. Die Schöpfung ist keine Demokratie. Gott, der Herr und Schöpfer der gesamten Welt, Himmels und der Erde, ist gekommen, um seine Schöpfung, die durch die Sünde und den Teufel so entstellt und zerstört ist, zu heilen, zurechtzubringen und zu retten, zu versöhnen, wiederherzustellen, ins Lot zu bringen. Und wir sind wie krebskranke Patienten, die sagen, was will mir der Arzt schon sagen? Was will mir der Arzt schon sagen? Ich schluck Globuli. Hausnummer, ja. Ja, es ist ein Ultimatum. Und zu diesem Ultimatum gehört die Vergebung der Sünden natürlich, denn Gott ist versöhnlich. Gott will uns ja nicht vernichten. Gott will uns ja dabei haben. Er will uns ja in sein Reich, in sein Boot holen. Und wisst ihr, das macht einen ganz anderen Ton. Es macht einen ganz anderen Ton beim Evangelium. Und hätte ich das früher gewusst, hätte ich vielleicht von Beginn an mein Leben besser gelebt als Christ. Warum? Wenn ich nur ein Evangelium der Sündenvergebung habe, dann ja, sind die Sünden vergeben, ist gut. Hey, ich komme in den Himmel, ist gut. Gut. Die Sünden sind ja eigentlich schon im Voraus vergeben, immer. Jede Sünde ist irgendwie im Voraus vergeben, weil der Herr Jesus ist ja vor 2000 Jahren schon für meine Sünden gestorben, bevor ich sie noch begangen habe. Also, egal was ich tue, ich kann ja immer kommen zum Herrn Jesus um Vergebung bitten, er hat gesagt, ich vergebe. Und damit hat mein Fleisch ein super gutes Argument in jeder Anfechtung, in jeder Versuchung. Warum soll ich mich jetzt stressen und die Versuchung meiden? Warum kann ich nicht fünf gerad sein lassen? Ist eh Vergebung da. Gott liebt dich eh. Also, okay, ich tue es dann mal ein, zwei Tage kämpfen und dann sage ich, lass gut sein, habe eh zwei Tage gekämpft, ich hole mir dann die Vergebung ab. Habt ihr sowas schon erlebt? Ich habe es erlebt. Das war oft mein Leben lang, weil ich nicht verstanden habe, dass es beim Gehorsam Christus gegenüber nicht so sehr um die Errettung geht, indirekt schon, aber es ist dann einmal das ganze Getue mit heilsnotwendigen Werken und Gehorsam. Nein, es geht darum, dass Christus König ist. Das ganze Thema Glaube und Werke, Glaube und Gehorsam, ist so natürlich und logisch und einsichtig, wenn ich verstehe, habe einen König. Ja, sicher, wenn ich nach Amerika auswandern würde, in das Land der Freiheit, würde ich dort keinen Gesetzen Folge leisten müssen. Schlimmer ist es dort, da kann ich nur 100 auf der Autobahn fahren. Da in Deutschland kann ich, gut, bin trotzdem geblitzt worden in Berlin, habe eine 120er-Beschränkung übersehen. Aber es gibt überall, egal wo du hingehst, jede Herrschaft hat Gesetze und Regeln, an die man sich halten muss. Den autonomen Menschen, der sich selbst die Regeln setzt, den gibt es nicht. Das wäre man gern, ja. Ich wäre gern mein eigener Herr, sagt man manchmal. Ja. Christus ist König. Und wenn er König ist und wirklicher König ist und sein Reich, sein Königreich, ein wirkliches Königreich ist, dann schauen wir dort in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das ist ein Gesetz der Freiheit. Denn es hat uns befreit von dem Leben, das wir hier haben. Es befreit mich von den Sorgen dieser Welt, von den Konsequenzen der Sünde, von der Verblendung und Finsternis, die hier herrscht. und führt mich in einen Raum, der weit ist. Er stellt meine Füße auf einen weiten Raum, heißt, das Reich Gottes ist ein Aufatmen. Endlich ein König, der es richtig macht. Und nicht nur das, endlich ein König, wo ich mich nicht monatelang zu einer Audienz anstellen muss. Wisst ihr, ich habe versucht, in der ganzen Blödheit der letzten Jahre unseren Politikern E-Mails zu schreiben. Denn jeden Parlamentarier habe ich beglückt mit meinen Gedanken, den Bundespräsidenten, Vizekanzler. Glaubt's, da kriegt man irgendeine Antwort zurück. Aber wir haben einen König, der ist nur ein Gebet weit entfernt. Wir können täglich, stündlich, minütlich zum Thron der Gnade vordringen und sagen, Herr, bitte hilf mir. Und dieser König nimmt sich für mich persönlich Zeit. Zeig mir einen Kanzler, einen Präsidenten, der das tut. Wenn ich das verstehe, dann werde ich doch gerne diesem König folgen und die Verheißung annehmen. Die Taufe ist nun der Weg und der Schritt, wo wir das annehmen. Die Taufe ist zur Vergebung der Sünden, aber ich komme auf das noch etwas später zurück. Denn es passiert wirklich so, dass die Leute sagen, das ist einfache, billige Evangelium, ist ja alles. Da gibt es diese Stelle in 1. Korinther 1, 17 und 22 bis 23. Ich reiße die erst einmal so raus. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und ihr kennt alle dieses tolle Bild aus der Reformationszeit. Luther auf der Kanzel zeigt mit einem großen Finger und einer langen Hand auf das Kreuz und sagt, das ist es. Christus, der Gekreuzigte. Und das ist schon wichtig gewesen nach der ganzen Zeit des Sakramentalismus und der Verfinsterung in der Kirche, einmal hinzuweisen, hey, da gibt es etwas, das Gott bereits getan hat, bevor wir irgendetwas tun können. Bevor wir Mucks sagen können, bevor wir irgendetwas Gutes tun, hat er schon das Beste getan. Ein vollkommenes Opfer gebracht. Das ist wichtig. Aber wenn wir sagen, das ist alles, dann unterschlagen wir mit dieser Evangeliumsverkündigung den Herrschaftsanspruch Christi. Dann kommt hier in dieser Verkündigung, du kannst Vergebung der Sünden haben und es kostet dir nichts, es ist alles gratis. Dann unterschlagen wir mit dieser Verkündigung den Herrschaftsanspruch Christi. Es stimmt, wir können nichts dazu tun, dass unsere Sünden vergeben werden. Kein gutes Werk kann es ausgleichen. Ich kann nicht sagen, weil ich jemanden umgebracht habe, dafür gehe ich 100-mal bei Grün über die Straße. Dann gleiche ich das aus. Ja. Das Richtige zu tun ist Voraussetzung, das soll man sowieso. Das Richtige zu tun ist keine Leistung, die lobenswert ist. Darum kann das Richtige tun, das Gute tun, auch nicht ausgleichen, wenn wir etwas Böses tun. Aber diese Reduktion auf diese Vergebung der Sünden, auf den gekreuzigten Christus, unterschlägt den Herrschaftsanspruch Christi. Dann geht es nur mehr um Vergebung und darum, nicht in die Hölle zu kommen. Und wisst ihr, wenn ich die Liederbücher anschaue, manchmal tut mir das im Herzen weh, dass so viele Lieder davon singen, aber so wenige Lieder vom Rest des Evangeliums. Die meisten Evangeliumslieder besingen nur die Sündenvergebung. Wo gibt es die Lieder, die Christus als König besingen? Gibt schon ein paar, auch in dem grünen Buch, Jesus Christus herrscht als König, ist ein wunderbares Lied. Gibt ein paar, aber die sind unterrepräsentiert. Das Problem ist, dieses Evangelium produziert Errettete, die keine Jünger sein wollen so richtig, die jeden praktischen Gehorsamschritt zu unverbindlichen Werken erklärt, weil es ja nicht heilsnotwendig, also kannst du es tun oder nicht, hat er mit unserem Heil nichts zu tun. Es reduziert die Taufe, wenn sie dann überhaupt gepredigt wird, auf einen unverbindlichen Gehorsamschritt. Weil Paulus ist ja nicht gekommen zu taufen, also kann es nicht wichtig sein. Es bringt nicht die Frucht, die die gute Saat des Reiches Gottes bringen will. Der Effekt ist der, ich entscheide, ob, wann und in welchem Ausmaß ich Gott aus Dankbarkeit einen Gefallen tue. Kann man das so sagen? Wenn es heißt, du sollst aus Dankbarkeit jetzt Gott gehorchen, weil er hat ja schon alles getan, dann sage ich ja, ich entscheide, ob, wann und inwieweit ich Gott aus Dankbarkeit einen Gefallen tue. Ich unterstelle es jetzt niemandem hier, aber es ist etwas, das so ein bisschen mitschwingt, wenn wir das so durchdenken. Ja? Nein, Christus ist Herr und einem Herrn folgt man nicht aus Dankbarkeit, sondern aus Gefolgschaftstreue, weil wir seine Genossen sind, seine Nachfolger, weil wir uns für sein Reich entschieden haben und damit diese Welt verworfen haben. Aber man tut dem Paulus Unrecht, wenn man diesen Text rausnimmt und sagt, das ist alles, was Paulus gepredigt hat. Schau, da steht, Paulus hat nur den Gekreuzigten gepredigt, also sollen wir auch nichts anderes predigen. Das genügt ja. Na, Paulus hat mehr gesagt, man darf nicht nur eine Stelle für sich nehmen. Paulus hat einmal die Gelegenheit gehabt, vor einem König darzulegen, was seine Verkündigung ist. Und auch das ist eine kurze Zusammenfassung, aber hört euch einmal an, was er da alles sagt. Es beginnt damit, dass er auf dem Weg nach Damaskus zu Boden fällt und der Herr ihm erscheint. Und dann lesen wir in der Erzählung, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber steh auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren. Jetzt haltet euch fest, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Und merkt ihr, wie viel mehr Paulus hier als Kernaussagen seiner Verkündigung nennt. Also was sind die zentralen Punkte der Evangeliumsverkündigung von Paulus? Wir müssen von unserer geistlichen Blindheit geheilt werden. Mein Paulus hat es buchstäblich erfahren, er war blind nach der Begegnung mit Christus. Aber wir sind Blinde ohne Gott, blind und verblendet. Wir wissen nichts, wir kennen nicht die wahren Verhältnisse, wir haben nicht einmal ein richtiges Bild von uns selbst. Da müssen uns die Augen geöffnet werden dafür, wie die Dinge, wie die Verhältnisse und wie wir selbst wirklich sind. Und dann wird es klar, diese Welt ist unter einem bösen, bösen Vorzeichen. Diese Welt ist gefallen, diese Welt ist böse. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es so viel Neid? Warum geht jede zweite Ehe in die Brüche? Warum gibt es so viel Gewalt und Schmerz und Krankheit und dieses und jenes, wo wir sagen, das macht uns das Leben so bitter und sauer. Warum ist das so? Die Welt ist gefallen und der hat das Sagen, das Regiment, dem wir durch unsere eigenen Sünden zu Sklaven geworden sind, Satan. Diese Welt wird vom Bösen schlechthin regiert, von Satan. Paulus sagt, wir müssen einen Herrschaftswechsel von Satan zu Gott vollziehen. Diese Welt ist voll, durch und durch, unter der Macht, unter der Leitung, unter der Verführung und Verblendung von Satan. Und das Evangelium sagt, du kannst hier raus. Du musst dort nicht bleiben. Du kannst befreit werden, so wie das Volk Israel befreit werden konnte aus der Herrschaft des Pharao. Das sind die Vorbilder im Alten Testament. Die Befreiung Israels aus der Knechtschaft des Pharao entspricht eins zu eins in der Bildersprache unserer Befreiung von der Herrschaft Satans hin zum Reich Gottes in der Realität. Das ist die Wirklichkeit. Dieser Herrschaftswechsel. Wir dürfen also die rechten Machtverhältnisse erkennen. Wir dürfen verstehen, Christus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum ist das die notwendige Voraussetzung für den Missionsbefehl. Darum sagt der Herr Jesus das zuerst. Darum wird Jesus nicht nur als Jesus bezeichnet, sondern als Herr Jesus oder als Herr Jesus Christus. Christus ist der Titel des gesalbten Königs, des von Gott eingesetzten Königs. Und Herr ist der Titel, der seinen Herrschaftsanspruch noch einmal unterstreicht. Wir reden nicht nur von Jesus, als ob er unser Kumpel wäre. Schaut's, vergleicht's das. Von der Apostelgeschichte an, ab der Auferstehung, wird in den Briefen der Apostelgeschichte fast durchgehend, es gibt nur wenige Ausnahmen, vom Herrn Jesus oder vom Herrn Jesus Christus gesprochen. Wie ich das erkannt habe, habe ich begonnen, meine Redeweise zu ändern. Ich habe gesagt, nein, ich werde jetzt nicht mehr nur von Jesus reden und Zeugnis geben, ich werde vom Herrn Jesus reden und Zeugnis geben. Das hat angefangen, da habe ich ein paar christliche Dialektlieder aufgenommen in einem Studio und der Bruder, der Tontechniker war, hat gesagt, das sind super Lieder, die du machst, aber weißt du, was mich stört? Weißt du, was mich stört? Du singst immer nur von Jesus. Es war der Herr Jesus. Da hat es bei mir begonnen, Klick zu machen. Das war vor ungefähr 30 Jahren. Und ich habe begonnen, umzudenken. Und es hat meinen Blick auf den Herrn total und völlig verändert. Ja, dieser Herrschaftswechsel ist die Voraussetzung dafür, die Vergebung der Sünden zu erlangen, für die Christus sein Blut vergossen hat. Denn jetzt erst verstehen wir die Schwere und die Konsequenz der Sünde. Christus wird uns ein Reich bringen, ein Königreich, wenn er wiederkommt, in dem Gerechtigkeit wohnt, in dem Frieden herrscht, in dem Liebe der Charakter, das Wesen ist, in dem sich ihm jedes Knie beugt und wo es keine Sünde mehr geben wird, kein Geschrei, kein Wehklagen. Wollt ihr dorthin? Wollt ihr dort sein, wo es nichts Böses mehr gibt? Und wollt ihr dann einen Nachbarn haben? Der neue Himmel, die neue Erde, da heißt es ja, wir kriegen jeder von uns einen Feigenbaum und einen Weingarten, hat der Prophet Micha gesagt. Auf das freue ich mich. Also ich freue mich wirklich auf meinen eigenen Weingarten, auf meinen Feigenbaum. Stell mir vor, wie ich da so im Schatten liege, in meinem Erbteil. Paulus redet hier von einem Erbteil, auf das wir uns freuen dürfen, im Land. Und ich sitze da in meinem Liegestuhl mit einem frisch gekelterten Wein, ein paar Feigen in der Hand. Und daneben höre ich die Nachbarn, wie sie streiten und sich befetzen. Will ich das haben? Ja, und dann auf einmal sehe ich über den Himmel Kampfjets fliegen. Will ich das haben? Dann gehe ich auf den Marktplatz und schaue mich um und dann werde ich dort betrogen und belogen. Will ich das haben? Ist es dann noch das Reich Gottes oder ist es dann nur nicht die Fortsetzung dieser gefallenen, bösen Welt, nur ohne Tod? Ein ewiges Dahinwursteln, wie wir es hier kennen. Nein, ins Reich Gottes darf niemand sein, der böse ist. Es würde das Reich Gottes verunreinigen. Darum bietet der Herr Jesus heute an, wer in dieses wunderbare neue Leben kommen will, diese neue Schöpfung, diese Wiederherstellung aller Dinge, wie es sein soll, der soll heute beweisen, dass er nach Gottes guter Ordnung zu leben bereit ist. Der soll heute beginnen, Gottes guten Gesetzen zu gehorchen. Nicht, um sich dadurch etwas vor Gott zu verdienen, sondern um zu beweisen, ich will es wirklich. Deswegen fordert Paulus Werke der Buße. Deswegen forderte Johannes der Täufer Frucht der Buße. Deswegen muss es erkennbar sein, dass ich hier wirklich eine Umkehr machen will. Ich will nicht mehr nach den Vorgaben dieser gefallenen Welt, dieser Finsternis leben. Ich will beginnen, in Gottes Sinn zu leben, nach seinen guten Ordnungen, die uns zum Guten und zum Besten sind. Es kann nichts Schöneres sein. Und das ist es, warum die Sünde so schwerwiegend ist und warum Sünder in der Ewigkeit nicht bei Gott und in seinem Reich sein können. Es gibt einen Platz für die. Dieser Platz wird nicht besonders schön beschrieben. Aber das ist deshalb auch hässlich und fürchterlich vorzustellen, weil diesen Platz, wo die, die nicht dabei sein wollen, diesem Platz ist die völlig die Fürsorge und Gegenwart Gottes entzogen. Es ist die äußerste Finsternis, da gibt es kein Licht mehr. Da gibt es nur mehr Heulen und Zähneknirschen. Hätte ich doch früher das ernst genommen. Aber jeden will er einladen, der Herr. Deswegen geht es an die Hecken, geht es an die Zäune. Sagt es jedem, ladet die Armen, Blinden und Krüppel ein, wenn sonst keiner kommen will. Geht es hin, sagt es den Menschen. Es gibt einen Herrschaftswechsel. Es hat einen Herrschaftswechsel kosmischen Ausmaßes gegeben. Christus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns entscheiden können, auf welcher Seite wir stehen. Weiterhin auf der Seite des Dritten Reichs, das dem Untergang geweiht ist, oder stellen wir uns auf die Seite der Alliierten, die kommen, um ein Bild zu nehmen. Ja? Das ist so, da muss man, wie in den letzten Tagen des Dritten Reichs, eigentlich in den Widerstand gehen. Eigentlich sich von Hitler-Regime völlig lossagen und schauen, dass man sich irgendwie mit den Alliierten, die kommen, gut stellt, weil das sind die Gewinner. Genauso, Satan ist entmachtet, der Herr Jesus kommt. Es ist Zeit, sich mit dem gut zu stellen, sich mit ihm versöhnen zu lassen, der das letzte Wort haben wird und alles wiederherstellt. Und das ist wunderbar. Wisst ihr? Das war nicht so, wie ich das Evangelium gehört habe. Schon, meine Bekehrung war echt. Ich habe mich gefreut über die Sündenvergebung. Ich habe begonnen, Christus zu lieben und ihm nachzufolgen, so wie ich halt dankbar war. Gell? Aber es war schon ernst gemeint und ich habe es nicht besser gewusst. Hätte ich früher diese Zusammenhänge verstanden, ich glaube, mein Start in die Nachfolge wäre beherzter, konsequenter, fruchtbringender gewesen. Mir wäre vielleicht vieles erspart geblieben. Und anderen wäre vieles durch mich erspart geblieben. Werke der Buße. Können wir uns noch erinnern, was das bei uns war? Hat es da was gegeben, was dann unmittelbar eine Änderung gebracht hat? Wenn ich zurückdenke an mich selbst, trotzdem das Evangelium sehr verkürzt war, wollte ich Christus folgen. Und ich habe nachgedacht, was war das bei mir? Was war das? Und zwar, die erste Bibelstunde, die ich gehabt habe, war über Gehorsam. Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, gegenüber den Eltern, dem Staat. Und mir hat es gefallen, die Bibel ist irgendwie etwas Praktisches. Ja, ich bin dann gläubig geworden, habe die Bibel aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes, dass man auf einmal, so wie André gesagt hat, ich kann nicht genug kriegen von diesem Wort. Saug wie ein trockener Schwamm auf. Ja. Und dann war ich kurz getrennt von der Gemeinde und der Jugendgruppe, da sind wir nach England gefahren, 4 Wochen. Und ich war dort in England bei meinem Onkel. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich da irgendwo in eine Gemeinde gehen. Ich habe sofort begonnen, jeden Sonntag Gottesdienst gehen, nicht mehr Karten spielen im Wirtshaus, sondern Gottesdienst. Also wir haben am Sonntagvormittag immer Karten gespielt. Und ich bin dann in Gottesdienst jeden Sonntag und ich habe gedacht, ich will das in England auch, in London. Na, ich gehe in der U-Bahn-Station, da singen ein paar Christen irgendwelche christlichen Lieder. Ich habe nicht gewusst, wer da was die waren. Ich war total offen für alles. Das Lied kenne ich, das singen wir auch. Das waren Adventisten. Ja. Keine Ahnung, wo die waren. Ich habe nicht gewusst, was Adventisten sind so richtig. Mein Onkel hat mir jedenfalls verboten, hinzugehen. Und ich habe nicht gemault. Nicht gemault. Ich habe mich erinnert an diese erste Bibelstunde, wo es geheißen hat, man soll den Eltern gehorsam sein. Und ich habe mir gedacht, naja, meine Eltern sind jetzt aber nicht da. Ich war 18, ich war noch nicht volljährig. Damals ist man erst mit 19 volljährig geworden. Meine Eltern sind nicht da. Mein Onkel ist jetzt verantwortlich für mich. Also werde ich ihm gehorchen. Gehe in unserer Umgebung spazieren, dort, wo wir gewohnt haben. Also diese Begegnung mit den Adventisten war irgendwo in der Mitte von London. Wo wir gewohnt haben, war in Golders Green, irgendwo am Rand von London. Na, ich gehe dort spazieren, sehe ich eine Free Church Hall, also eine Freikirchenhalle. Und da kommt ein alter Mann raus, der Mr. Luke, mit dem er ein bisschen geredet und gesagt, ah ja, das ist ja genau das, was wir in Wien auch haben. Hat mir gesagt, wo das ist. Ich frage meinen Onkel, du, kann ich wenigstens dort in Gottesdienst gehen? Und er hat ja gesagt. Ich weiß bis heute nicht, warum er ja gesagt hat. Wenn er mir das eine verbietet, warum hat er mir das andere erlaubt? Aber ich glaube, Gott hat ihm das Herz geöffnet. Ich habe dort schöne Gemeinschaft gehabt, wurde erbaut und ich habe gesehen, es zahlt sich aus. zu tun, was Christus sagt. Das war so einer der Dinge, die kurz vor meiner Taufe noch gewesen sind. Ja, und jeder von euch hat vielleicht ähnliche Erfahrungen oder andere. Man beginnt sofort etwas zu tun, man will ja etwas tun, man will Christus jetzt gefallen. Aber wenn dann die Rede dauernd in der Lehre ist, in der Sonntagspredigt, wir sind nur aus Gnade gerettet und das ist nicht heilsnotwendig, dann beginnt man irgendwo einzuschlafen. Ich glaube, die natürliche Reaktion eines frisch bekehrten Christen, so verkürzt das Evangelium auch sein mag, ist die Wirkung des Geistes in ihm: Ich will Christus gefallen. Ich will alles für ihn geben, ich will ihm nachfolgen, weil ich habe jetzt das Leben. Und dann kommen diese halbwangerten Predigten, die sagen, du kannst eh nichts tun. Da gibt es ein Buch, Philip Yancey, über die Gnade. What's so amazing about grace? Was ist so besonders an der Gnade? Oder Gnade mehr als nur ein Wort, heißt es auf Deutsch. Und da steht drinnen, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst auch nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Und jetzt frage ich mich, wo ist da der Anreiz? Wo ist hier der Anreiz? Und ich frage euch noch einmal was anderes, die ihr verheiratet seid. Stimmt das? Kannst du nichts tun, dass deine Frau dich mehr liebt? Kannst du nichts tun, dass deine Frau an dir verzweifelt und aufhört, dich zu lieben? Ich sage nur Scheidungsrate 50%. Natürlich geht das. Und wenn es stimmt, dass wir eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben, dann ist auch diese Beziehung dynamisch. Und Liebe lebt von gegenseitigem Bemühen. Christus bemüht sich, Christus hat alles getan und er vergibt uns und er geht uns nach und er hilft uns, er hört gerne unsere Gebete, aber er erwartet von uns, dass wir tun. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt er. Aber wenn das nicht heilsnotwendig ist, Alter, er ist König. Er ist König. Und stell dir vor, dieser König hat sich zu dir herabgelassen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Es ist die Frage natürlich, wie kriegt man das? Wie kriegt man das? Und wir haben eine Welt, in der wir leben, und eine Welt, die kommen wird. Und jetzt denken wir zurück, wie Israel in Ägypten war. Da gab es eine Welt, in der sie gelebt haben, in Ägypten, Sklaverei, Ziegelbrennerei und eine Verheißung, die sie seit Generationen bewahrt haben, dass Gott ihnen das Land Kanaan geben würde. Verheißung und Gegenwart und Realität. Wie komme ich in das gelobte Land? Das Passahlamm hat sie bewahrt, dass sie sterben. Davor, dass sie sterben. Die 10. Plage, das Passahlamm, hat sie vor dem Tod errettet, ja. Aber dann, was war dann? Dann mussten sie aufbrechen, losziehen, durch das Rote Meer hindurch, das sich geteilt hat vor ihnen, und eine Reise antreten durch eine Wüste, um dann erneut durch den Jordan das gelobte Land zu erreichen. Und wisst ihr, auf dieser Wüstenreise ist ja viel passiert. Da hat's Manna aus dem Himmel gegeben. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dieses Manna aus dem Himmel ist Christus. Er ist die Seelenspeise für die Reise. Er ist der, der uns geistlich am Leben erhält. Er ist unsere Nahrung auf dem Weg der Nachfolge. Er ist das Wasser aus dem Felsen, oder der Fels, aus dem das Wasser kommt. Wir haben eine geistliche Speise und einen geistlichen Trank, hat Paulus gesagt, in 1. Korinther 10. Dann hat es Feinde gegeben. Stellt euch vor, Feinde kommen, die Amalekiter. Boah, da haben sie alle Angst gehabt. Dann ist der Mose auf dem Berg gestanden mit dem Aaron und mit dem Hur nebeneinander und hat gebetet. Unten hat der Josua gekämpft. Er hat die Hände erhoben, gebetet. Oh, das schaut aus wie das Kreuz, gell? Er hat das Kreuz abgebildet. Wie die Hände müde geworden sind, haben Hur und Aaron er haben die Hände abgestützt, dass er weiter betet. Denn immer, wenn er gebetet hat, haben unten die Israeliten gewonnen. Christus, unser Fürsprecher. Aber dann noch etwas. Der unten die Heere angeführt hat, hat Josua geheißen und es ist exakt derselbe Name wie Jesus. Wir sehen Jesus zweimal. Zweimal sehen wir den Herrn Jesus in dieser Schlacht gegen die Amalekiter. Einmal als den, der als unser Fürbitter am Kreuz alles gezahlt hat und dann am dem Berg erhoben, erhöht für uns eintritt. Und dann als den, der für uns die Kriege führt, der uns anführt in der Schlacht und den Sieg schenkt. Zweimal Jesus. Ja, dann haben wir das mit der Schlange in der Wüste, um das Beispiel noch zu nehmen. Da hat es Schlangen gegeben, Giftschlangen, und dann hat Gott gesagt, mach eine bronzene Schlange und stell sie auf einen Holzstab, und wer dort hinschaut, dem tun die Schlangen nichts. Das ist auch Christus. Und dann führt uns die Bundeslade durch den Jordan hindurch. Die Bundeslade mit dem Jordan ist ganz besonders. Da steigt sie rein, die Bundeslade, also wird hineingetragen. Bundeslade symbolisiert Christus. Und das Wasser staute sich, bis wohin das Wasser gestaut war. Bis zu einer Stadt mit einem ganz besonderen Namen, nämlich die Stadt hat Adam geheißen. Und wenn wir das jetzt geistlich auslegen, bedeutet der Strom, das Wasser, den Tod. Christus steigt hinein in den Tod vor uns, überwindet den Tod, staut das Wasser zurück bis zu Adam, bei dem das Sterben angefangen hat. Das heißt, sein Opfer, sein Eintreten in den Tod umfasst alle Generationen davor, die auf ihn gehofft haben. Deswegen ist er auch in den Hades gegangen, um den Sieg denen zu verkünden, die auf ihn gewartet haben. Wunderbares Bild. Aber auch da sehen wir durchs Wasser hindurch. Israel verließ Ägypten durchs Wasser hindurch, tritt das gelobte Land dann ein, auch wieder durchs Wasser hindurch. All dieselben Ideen, dieselben Gedanken. Wir werden durch das Wasser hindurch aus Ägypten rausgeführt. Das ist einmal die erste Sache. Stellt euch vor, ihr habt das Passahlamm als Israeliten geschlachtet und sagt, passt, überlebt haben wir die 10. Plage, ist nichts passiert, gut ist gegangen, bleiben wir da. Dann wären sie weiterhin in der Knechtschaft geblieben. Weiterhin unter der Knute des Pharao. Nein, zur Erlösung gehört unbedingt auch, dass man sich aufmacht und Ägypten verlässt. Dass man hinausgeht aus Ägypten. Und das ist das Bild dafür, dass wir die Welt verlassen müssen, die Welt hinter uns lassen müssen. Was das bedeutet, sage ich dann gleich. Der Durchzug durchs Rote Meer ist ein Bild, das Paulus auf die Taufe verwendet. Paulus erklärt die Taufe mit dem Durchzug durchs Rote Meer in 1. Korinther 10. Ein anderes Bild, das kennt ihr auch, ist die Sintflut und die Arche Noah. Da gab es die alte Welt und dann kommt eine neue Welt danach. Die alte Welt wird vernichtet und nur die, die in der Arche sind, werden gerettet. Und Petrus sagt, das stellt die Taufe dar. Die Taufe rettet uns so, wie uns die Arche durch die Sintflut durchgerettet hat, wobei die Arche Christus ist oder das Kreuz und das Wasser, die vernichtenden Todeswasser der Taufe. Das Wasser ist ein Bild des Todes. Und wir steigen in Christus ein und kommen durch Christus, in Christus, durch diese Flut hindurch. Und wisst ihr, was interessant ist? Das hat mir mein Bruder erzählt, der kann ein bisschen Hebräisch. Dieser Kasten, diese Arche, war abgedichtet mit Pech. Und im Hebräischen ist dieses Wort für Pech exakt dasselbe Wort für Sühnung. Es ist wasserdicht, die Arche ist wasserdicht durch das Blut Christi. Da brauchen wir uns nicht fürchten. Das Blut Christi ist eine absolute Garantie für uns, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir durchkommen, rauskommen aus der Welt, ein neues Leben betreten dürfen. Wir müssen in der Arche sein. Das ist die Heilsannahme. Die Heilsannahme, wie nehme ich dieses wunderbare Evangelium an, indem ich in die Arche steige, indem ich durchs Rote Meer gehe, indem ich mich taufen lasse. Paulus erzählt an einer anderen Stelle noch weiter von seiner Bekehrung und sagt, ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Boah, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, sagt er an einer anderen Stelle. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören, denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ja, Gott muss uns abwaschen. Der Herr muss uns abwaschen, wenn wir aus der Welt kommen. Das ist so, wie wenn wir aus dem Schweinestall kommen und aus der Jauchegrube, da würden wir auch nicht gerne als Gast gleich willkommen sein, oder? Also, wenn ihr einen Freund einlädst und der ist zuerst gerade im Schweinestall und in der Jauche und stinkt, oder in einem extrem verrauchten Lokal und er kommt rein, die ganze Wohnung stinkt, na, das gehört sich nicht, der muss jetzt erst waschen, bevor er kommt, der muss sauber sein. Das ist notwendig für die Gemeinschaft, Sauberkeit, ja. Man umarmt ungern einen Menschen, der extrem stinkert und verschwitzt und ungepflegt ist. Deswegen, der Vater hat den verlorenen Sohn wohl umarmt, das schon. Aber dann hat er ihm sofort ein frisches Gewand gegeben, gell? Frisches Gewand im Duschen geschickt, frisches Gewand, Ring an den Finger und passt schon, ja. Und so haben wir auch in der Taufe Christus angezogen, ein frisches Gewand. Ein frisches Gewand, eine neue Natur bekommen, etwas, das zu dieser neuen Schöpfung gehört. Wenn jemand in Christus ist, heißt es, dann ist er eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung müssen wir sein, wenn wir Teil der neuen Schöpfung sein wollen, die kommt. Das heißt, Wiedergeburt, Auszug aus der Welt, Einzug ins Reich Gottes, Vergebung, das ist ein Gesamtpaket. Wenn wir nur die Sündenvergebung rauslösen davon, dann haben wir zwar etwas Wichtiges, aber wir verstehen den Zusammenhang nicht. Wir verstehen zu wenig, wo es hineinpasst, warum das so ist. Und jetzt sind wir draußen und Veränderung ist wirklich ein radikaler Schnitt mit der Welt. Von mir aber sei ferne, sagt Paulus, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6,14. Und im Hebräer 2 lesen wir, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Da geht es um Befreiung von der Macht des Teufels, wie wir von der Macht Pharaos, die Israeliten, befreit sind. Boah, wir haben keine Todesfurcht mehr. Die Todesfurcht ist ja etwas Fürchterliches. Nur weil wir Todesfurcht haben, nur weil wir den Tod fürchten, sind wir überhaupt erpressbar. Wer den Tod nicht fürchtet, ist nicht erpressbar. Wer den Tod nicht fürchtet, ist nicht zu versklaven. Aber die Todesfurcht ist weg. Die im Schatten des Todes saßen, denen erschien ein großes Licht. Christus hat den Teufel entmachtet durch das Kreuz und uns aus seiner Herrschaft herausgeführt. Und wir sind durch das Kreuz des Herrn Jesus gegenüber der Welt gekreuzigt. Warum? Weil wir in der Taufe uns mit dem Tod Christi eins machen. Wir sterben aus der Welt hinaus und werden und stehen auf in das Reich Gottes hinein. In der Taufe, mal die Stelle. Ja, da, Römer 6. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind mit dem Tod Christi und mit seiner Auferstehung eins gemacht. Das bedeutet, wir haben in der Taufe unseren eigenen Tod vorweggenommen. Bin schon tot. Mein Leben in der Welt ist eigentlich rein aus der Sicht Gottes erledigt. Aus der Sicht Gottes, und das ist die zählt, ist mein Leben in der Welt erledigt. Ich bin rausgestorben und ich bin hinein auferstanden in das Reich Gottes, das bereits dort gegenwärtig ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, das mitten unter uns ist. Es kommt in Macht und Herrlichkeit, aber das Reich Gottes ist schon gegenwärtig bei den Seinen. Das heißt, wir sind, die wir getauft sind, aus der Welt herausgestorben und damit aus dem Machtbereich Satans herausgestorben, auferstanden in das Reich Gottes hinein. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, heißt es im Kolosserbrief. Die Schrift ist voll davon. Schrift ist voll davon, was es bedeutet. Ich war unterwegs mit einer lieben Frau, mittlerweile Schwester aus unserem Dorf. Da waren wir beim Bruderhof in Retz und haben dort Erdäpfelkäse gekauft. Das ist eine gute Delikatesse, die sie machen. Und sie war mal ganz angetan davon, wie die Leute gelebt haben. Diese Leute nehmen das Reich Gottes auch sehr ernst und die Art ihres Lebens ist davon sehr stark inspiriert. Ja, auf dem Weg zurück habe ich jetzt ein bisschen erzählt, warum ich mich freue auf die Ewigkeit. Weil da wird der Wolf neben dem Lamm liegen, der Löwe wird Gras fressen wie ein Rind. Ein kleines Kind kann mit einer Schlange spielen. Es wird super und ich kriege meinen Feigenbaum und meinen Weinstock. Auf das freue ich mich wirklich. Und ich habe das so ein bisschen erzählt, habe gesagt, das Evangelium ist eigentlich eine gute Botschaft für jedes Eichkatzel, denn die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, von dem Joch der Vergänglichkeit frei zu werden. Und ich habe das ein bisschen beim Autofahren halt zurückgeschwärmt, aber Stunde Zeit gehabt, habe ich ihr viel erzählen können. Und sie hat mir nachher gesagt, dass sie das total angesprochen hat, obwohl es mich fürs Erste für verrückt gehalten hat. Aber im Endeffekt hat sie keine Ruhe gelassen. Mittlerweile ist sie eine getaufte Schwester bei uns. Und der Herr beginnt an ihrem Herzen zu wirken und man sieht die positive und gute Wirkung dieser neuen Geburt. Aber ich sage schon, hätte ich das von Anfang an gewusst, wäre es mir besser verkündigt worden, bedeutet es nicht unbedingt, dass ich es gleich richtig verstanden hätte, das sage ich gar nicht. Aber wäre die Lehre und die Verkündigung in der Gemeinde weiterhin so gewesen, ich wäre viel, viel, viel früher auf Spur gekommen, ich hätte mir viele Schwierigkeiten erspart, viele Irrwege und Unsinnigkeiten in meiner Nachfolge wären nicht passiert. Aber Gott sei Dank für seine Gnade, ich stehe immer noch, er hat mich nicht losgelassen und wir lernen alle noch miteinander. Jünger sein bedeutet ja, wir sind noch nicht fertig. Wir lernen und wir kommen Schritt für Schritt weiter. Und am Ende geht es darum, dass er in uns Gestalt annimmt und er alle Ehre bekommt. Amen.